What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Die UK-Tochter der Silicon Valley Bank wurde um einen Pfund von der HSBC gekauft, die Credit Suisse um 3 Milliarden Dollar von der UBS und alle warten nur mehr darauf, welche Bank es als nächstes trifft. Währenddessen klettert Bitcoin wieder nach oben und immer mehr fragen sich, wo ist mein Geld überhaupt noch sicher? Über diese Entwicklungen sprechen wir heute mit dem Fintech-Gründer, der Geld seiner Kunden nachhaltig anlegen will, aber vorher gibt es noch eine kurze Werbepause. Die besten Startups, die schlauesten Gründerinnen und die wichtigsten VCs. 2023 tourt die Glaub an dich Challenge der Erste Bank und Sparkassen in Kooperation mit Trending Topics und dem Gründerservice der WKO wieder auf der Suche nach den besten Jungfirmen des Landes durch Österreichs. Beim größten Startup-Wettbewerb winken nicht nur der Titel Startup des Jahres, sondern auch spannende Keynotes und Investments in die Gründerinnen durch die Top-VCs Österreichs. Alle Infos unter www.glaubandich-challenge.at. So, und jetzt geht's los. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast David Meyer-Heinisch, den Gründer von Fruits im Podcast. Hallo.
Hallo Jakob, freut mich sehr, da zu sein. Ich liebe deinen Podcast, cool, dass du so schnell diese coolen Themen aufgreifst.
Absolut, freue mich, dass du heute dich natürlich gleich zuschaltest zu diesen heißen Themen. Gerade jetzt am Wochenende, in der Nacht auf Montag bekannt geworden, die UBS kauft die angeschlagene Credit Suisse um 3 Milliarden Franken oder Euro in einer Notrettung. Die Credit Suisse, ich habe nachgeschaut, die war mal 90 Milliarden wert. Wie bewertest du diesen rasanten Fall einer eigentlich systemrelevanten Großbank?
Ja, ist natürlich eine interessante Situation und eine dramatische Situation auch. Aber ich glaube, man muss eigentlich einen Schritt zurückgehen und einmal sich überlegen, was denn eine Banklizenz eigentlich ist. Eine Banklizenz ist ein Vertrauensstempel, den ein Regulator jemandem gibt. Deswegen macht man auch einen Fit and Proper Test. Deswegen hat man Auflagen. Deswegen, wenn etwas passiert, kann auch eine Banklizenz entzogen werden. Und mit dieser Banklizenz muss ich einige Dinge erfüllen. Und zwar, ich muss etwas Gutes für meine Kunden liefern. Wir haben leider als Finanzindustrie oft vergessen, dass wir eigentlich für Kunden da sind, sondern viele sind selbst Optimierer geworden. Wir müssen vertrauensvoll sein. Bedeutet, wir müssen eigentlich immer stabil sein, dafür da sein, was Kunden haben, und dafür müssen wir ein gutes Risikomanagement haben. Und ich glaube, in den letzten Wochen haben wir viele spannende Entwicklungen gesehen, wo es auf verschiedenen Seiten schlecht läuft. Bei der Silicon Valley Bank war es vermutlich eher schlechtes Risikomanagement, bei der Credit Suisse eher ein Vertrauensverlust durch viele, viele Dinge, die in den letzten Jahren passiert sind, die einfach gegen das gehandelt haben, was Vertrauen stiftet, nämlich in vielen Skandalen verwickelt zu sein.
Mhm, ja. Jetzt habe ich eben gesehen, also man hat irgendwie die Dominosteine im Kopf, also ich habe schon aufgezählt, Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate Bank, First Republic Bank, jetzt die Credit Suisse, die haben entweder zusperren müssen, wurden zugesperrt oder Großbanken bzw. der Staat hat sie gerettet. Wie dramatisch ist die Lage? Muss man jetzt Angst haben, dass man in den nächsten Ländern, in den nächsten Regionen schauen muss, okay, welche Bank stürzt als nächstes ein?
Ja, wenn wir das wissen würden, dann wäre es natürlich wesentlich einfacher. Natürlich wissen wir das nicht und deswegen hat auch der Regulator bzw. die Fed, die EZB, alle die haben Banken kategorisiert in systemrelevanten Banken, wo sie sagen, wenn denen was passiert, dann passiert was, ein schlimmer Dominoeffekt für die ganze Gesellschaft, für die ganze Wirtschaft, und in nicht systemrelevante. Und das bringt ein paar coole oder interessante Fragen auf, die sehr, sehr schwierig zu lösen sein werden für die nächsten Wochen und Monate. Gibt es zwei Lager zum Beispiel in Amerika, die das diskutieren. Das eine spannende sind die Leute um den Bill Ackman herum, das ist ein berühmter Hedgefondsmanager. Der sagt im Endeffekt, genauso wie in Österreich haben wir in Amerika eine Einlagesicherung. Bedeutet, jeder, der Bank Geld gibt und dort auf einem Verrechnungskonto hat, der ist bis zu 250.000 Dollar geschützt. Bei uns sind es 100.000 Euro. Und er sagt, das gilt für jede Bank, aber systemrelevante Banken werden immer vom Staat oder den Zentralbanken aufgefangen, weil sie eben systemrelevant sind. Das heißt, haben wir uns da jetzt ein Konstrukt gebaut, wo es eine Zweiklassengesellschaft an Banken gibt. Wenn das die allgemeine Wahrnehmung ist, kann es keine Sekunde dauern, bis alle Kunden von kleinen Banken ihr Geld abziehen und zu einer systemrelevanten geben, weil das Risiko, dass ihre Einlagen nicht sicher sind und überhaupt kein Verhältnis steht dazu, dass es bei den anderen ist. Andere denken komplett anders. Da gibt es zum Beispiel den Ken Griffin, das ist der Besitzer oder Haupt- oder Chef zumindest von Citadel, das ist einer der größten Hedgefonds und auch Trading-Plattformen, der sagt im Endeffekt, wir haben begonnen, sehr, sehr unvorsichtig zu sein und keine Disziplin zu haben, als Zentralbanken und als Staat mit Geld umzugehen und retten jetzt jede Bank. Das bedeutet eigentlich, der Kapitalismus zerbröselt vor unseren Augen, weil Kapitalismus bedeutet auch, dass wir auch einen Konkurs oder eine Pleite hinnehmen müssen. Und wir haben uns eigentlich ein Bankensystem gebaut, das so gut kapitalisiert sein muss, dass es im Endeffekt auch solche Hiccups ertragen muss. Was aber ganz wichtig ist, keine dieser ist wahrscheinlich 100% richtig und sind beides ganz krasse Ansätze. Nichtsdestotrotz sollte jetzt jedem Kunden bewusst geworden sein, dass eine Bankeinlage nichts Sicheres ist, zumindest nicht über den Betrag hinaus, der der Einlagensicherung abgesichert ist.
Lass uns ganz kurz über den Bill Ackman sprechen. Das heißt, der sagt eigentlich, die Gewinner dieser Bankenkrise sind die großen Banken. Also in den USA wäre das JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo. Und ich habe das auch vergangene Woche im Interview schon gehört. Also es gab ja auch in Österreich, Deutschland betroffene Unternehmen, betroffene Gründerinnen, die da um ihr Geld bangen mussten. Naja, und was haben die mir erzählt? Sie haben gesagt, naja klar, also ab jetzt keine Experimente mehr, Konto bei einer der Big Four eröffnen und dort das Geld lagern, weil der Wechsel zu einer anderen kleinen Bank ist viel zu unsicher und sie wollen jetzt einfach auf Nummer sicher gehen. Das heißt, das ist das, was der Bill Ackman sagt.
Genau. Das ist exakt das. Das ist einfach, eine kleinere Bank müsste jetzt etwas liefern, was so viel mehr ist als das, was eine große Bank liefert. Allein schon, weil die einfach den Sicherheitsstempel der Zentralbanken hat, dass sie in jedem Fall aufgefangen wird. Und das ist natürlich ein gefährliches Ding, wenn wir das so sehen. Deswegen schlägt eigentlich der Bill Ackman vor, temporär alle Einlagen, egal wie hoch, wie groß, wie klein, für alle amerikanischen Banken zu sichern, bis wir was gefunden haben, wie wir das machen können, weil sonst würde jetzt schon der Shift beginnen. Und das haben wir ja bei der Credit Suisse zum Beispiel in den letzten Wochen gesehen und auch bei der Silicon Valley Bank, wie schnell Geld abgezogen werden kann, wie viele Milliarden jeden Tag aus einem Konstrukt rausgehen können. Und man muss sich bewusst sein, keine Bank der Welt ist darauf vorbereitet, dass ein großer Prozentsatz der Anlagen abgezogen wird. Das funktioniert nicht. So funktioniert unser Banksystem nicht.
Das ist ein spannender Punkt. Also man hat jetzt gesehen bei der Silicon Valley Bank, Bankrun. Also da wurden an einem Tag bis zu 42 Milliarden Dollar versucht abzuheben. Hat nicht immer funktioniert. Bei der Credit Suisse war jetzt auch vergangene Woche das Gleiche. Da weiß ich jetzt keine Summen, aber das sind auch Milliarden, die da in wenigen Tagen abgehoben wurden. Und jetzt muss man natürlich verstehen, also diese Milliarden, die liegen ja nicht eins zu eins in den Banktresoren und können jederzeit abgehoben werden, sondern die sind ja teilweise gebunden in Wertpapieren und so weiter. Kannst du uns das mal ein bisschen veranschaulichen? Wie funktioniert denn das Bankgeschäft? Also wie kann man sich das vorstellen? Warum kann nicht jeder eins zu eins immer zu jeder Zeit eigentlich sein Geld abheben?
Gerne. Es sind zwei unterschiedliche Dinge. Also man muss wissen, die Silicon Valley Bank war wirklich eine normale Bank, aber ich erkläre es gleich. Und die Credit Suisse ist mehr ein Vermögensverwalter, so wie wir das sind, beziehungsweise eine Investmentbank, bedeutet im Endeffekt, die legen Geld für Kunden an. Das heißt, das ist wirklich in Assets. Und das andere ist wirkliches Bankgeschäft. Und wenn man sich das ganz einfach vorstellt, was eine Bank macht, eine Bank sammelt Einlagen von Kunden ein. Und das können Privatpersonen, können Unternehmen sein. Und auf der anderen Seite des Bankgeschäftes verwendet die Bank das Geld, um langfristige Dinge zu kaufen, um riskantere, verzinste Projekte zu finanzieren und können dann sozusagen das Geld verwenden, das ihre Schuldner ihnen, also ihre Einleger ihnen geben. Und die Marge dazwischen ist sozusagen das Delta, an dem verdienen sie Geld. Aber sie können natürlich mehr Geld verleihen, als sie haben. Das bedeutet, es kann nicht jeder zu jedem Zeitpunkt alles abziehen. Das funktioniert nicht. Das ist für eine normale Bank, so wie die Silicon Valley Bank. In dem Fall funktioniert das nicht, dass jeder sein Geld abzieht. Bei einem Vermögensverwalter wie Credit Suisse funktioniert das schon, weil das sind lauter vermögende Kunden dort und für die wird ein Aktienportfolio gebaut, ein Anleihenportfolio und so weiter. Das kann verkauft werden und dann wieder an den Kunden zurückgegeben werden. Das ist so, wie wir das bei Fruits machen. Das ist im Endeffekt, in der Vermögensverwaltung ist das meiste Sondervermögen, bedeutet, es ist nicht auf der Bilanz der Bank, sondern es ist im Namen des eigenen Kunden und dadurch eigentlich muss gar nicht die Bankensicherung hinein, es geht nur um, wo die Assets liegen.
Okay, ja. Zwei unterschiedliche Fälle natürlich, einmal USA, einmal Europa, einmal eine kleine Spezialbank, einmal eine wirklich systemrelevante Großbank mit vielen Großkunden. Auch unterschiedliche Ausgänge eigentlich, konkret gesprochen zur Credit Suisse und der UBS. Die haben jetzt ein Darlehen der Schweizer Nationalbank von bis zu 200 Milliarden Franken, also ist gleich 200 Milliarden Euro, bekommen. Was bedeutet das konkret? Kann ich mir das so vorstellen, wenn die mit 200 Milliarden Franken im Minus sind, wird das dann trotzdem von Steuergeld gedeckt, jetzt mal ganz platt gesagt.
Also im konkreten Fall, das erst gestern passiert, weiß ich nicht genau, wie die Mechanismen funktionieren. Aber was der Grundgedanke dieser Übernahme ist, ist das Vertrauen wiederherzustellen, dass es nicht einen Grund gibt für einen Credit Suisse-Kunden jetzt sein Geld abzuziehen. Bedeutet eigentlich mit den größtmöglichen Sicherheitsankern hinauszugehen, um genau wie das für uns klingt, 200 Milliarden, so unglaubliche Summen, einfach in den Raum zu stellen und sagen, diese Bank ist sicher, es gibt keinen Grund, dort sein Geld abzuziehen, sozusagen diesen Teufelskreis irgendwie zu beenden und Vertrauen zu stiften. Wie genau es umgesetzt wird, das weiß ich nicht. Werden wahrscheinlich 100 Anwälte diese Nacht geschrieben haben, irgendwelche Verträge, wie das wirklich bedeutet. Aber der Grundgedanke ist einfach, Vertrauen wiederherzustellen, plus die UBS hat vermutlich die Gunst der Stunde genutzt und sich sehr, sehr viel dort hinausgeholt. Und die UBS muss ja jetzt sicher dastehen, weil die UBS wird jetzt viel, viel größer, too very big to fail jetzt für die Schweiz, weil das ist jetzt bei Weitem das größte Institut, doppelt so groß wie die Bilanzsumme, wie die Schweizer Volkswirtschaft.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Ja. Also die UBS darf jetzt nicht umkippen, weil ich weiß nicht, was dann mit der Schweiz passiert. Ich fand es auch deswegen erstaunlich, warum jetzt gerade so eine Schweizer Großbank in diese Probleme geraten ist. Weil wenn man an die Schweiz denkt, dann denkt man irgendwie an Uhren, Käse und halt Banken. Eigentlich ist es ein Stoß ins Herz des Bankenwesens generell, muss man eigentlich sagen. Ja. Also dass das gerade in der Schweiz passieren kann, ist ja nochmal bemerkenswert. Es war ja jetzt nicht Großbritannien oder in irgendein anderes Land.
Nein, auf jeden Fall. Und das ist sieht man ja auch beim Aktienkurs sehr gut, der über die letzten 15 Jahre, das ist ein kontinuierlicher Vertrauensverlust, vermutlich weil die Kultur, weil die Moral, weil viele Dinge dort nicht funktioniert haben, weil sie in sehr vielen Skandalen verwickelt waren. Und es war einfach ein kontinuierlicher Niedergang einer Ikone in Wirklichkeit.
Absolut, ja. In den USA, um quasi transatlantisch nochmal zu wechseln, da ist ja eine ganz, ganz große Debatte um diese sogenannten unrealized losses, also unrealisierte Verluste, die in den Bankbilanzen drinnen stecken. Am Ende 2022 waren es mehr als 600 Milliarden Dollar. Wie kann man sich das vorstellen? Da haben Banken Wertpapiere, die waren vor 2 Jahren vielleicht noch viel wert, sind jetzt viel weniger wert, und wenn die verkaufen, müssen sie Verlust schreiben. Das ist der Silicon Valley Bank passiert. Deswegen ist sie jetzt dort, wo sie ist. Wie groß ist dieses Problem?
Das ist im Endeffekt ein Fristenproblem. Aber ich glaube, was wichtig ist, erkläre ich gleich, was meine Gedanken dazu sind, aber bevor wir das besprechen, glaube ich, bei der Silicon Valley Bank ist ein gutes Beispiel für nicht eingehaltene Risikomanagement-Maßnahmen. Weil die Silicon Valley Bank hat Risiko auf 2 Seiten aufgenommen. Einerseits hat es die Diversifikation bei ihren Kunden total vermieden. Bedeutet, es waren lauter Startups, VCs und Jungunternehmer. Die sind alle eine hohe Korrelation, würden wir es nennen. Also die verhalten sich in relativ ähnlichen Phasen ähnlich. Bedeutet, in den Boom-Phasen, niedriges Zinsumfeld und wir haben alle 2021 bei euch auf der Homepage, bei Trending Topics jede Woche Funding Rounds und so weiter gehabt. Die sind extrem gewachsen mit diesem Hype, der ausgebrochen ist über Startups, Startup-Finanzierungen, Venture Capital. Sobald die Zentralbank die Zinsen angehoben hat, ist es schwieriger geworden, diese Refinanzierung. Viele dieser Startups sind in Probleme geraten. Das heißt, auf dieser Seite hatten sie ein Problem. Und das andere Seite des Problems ist genau das, was du angesprochen hast. Sie haben mit dem Geld, das sie hatten, haben sie langfristige Anleihen gekauft. Und diese langfristigen Anleihen emittieren ja immer zu 100 und dann kriege ich 5% Coupon pro Jahr und am Ende kriege ich die 100 zurück. Jetzt hat die Zentralbank so schnell wie schon seit den 70ern nicht mehr die Zinsen angehoben, bedeutet, der Wert dieser Anleihen ist zumindest temporär extrem gesunken. Weil früher habe ich eine Anleihe gekauft, habe 2% pro Jahr bekommen. Wenn ich jetzt vom gleichen Emittenten wieder eine Anleihe kaufen würde, würde ich 5% pro Jahr bekommen. Das heißt, ich kaufe diese Anleihe dem, der sie schon hat, nur viel günstiger ab, weil ich zumindest auch diese 5% habe. Das heißt, in den Büchern aller dieser Banken sind die Anleihen sehr, sehr viel niedriger drinnen. Wenn sie sie bis zum Ende halten würden, wäre es kein Problem. Das heißt, hold to maturity. Aber temporär sind die natürlich viel, viel weniger wert. Bedeutet, wenn jetzt jemand sein Geld haben will, müssten sie es mit einem großen Verlust verkaufen. Das heißt, für die ist wirklich der Double Whammy eingetreten, sowohl auf der Einlageseite als auch auf deren Seite mit den Investments, die sie gemacht haben.
Okay, alles klar. Also sprich, wenn sie quasi die schwierigen Zeiten durchgestanden hätten und dann nach x Jahren, sagen wir 10 Jahren, die Wertpapiere wieder losgeworden wären, hätten sie wahrscheinlich einen guten Gewinn sogar vielleicht gemacht. Aber zwischenzeitlich sowas zu verkaufen, ist halt offenbar sogar tödlich. Ne?
Genau. Ja, in dem Fall schon, wenn das eine zu große Summe hat. Aber das ist das einfachste Beispiel für Diversifikation, was man ja auch im Portfolio-Management sich anschaut. Man versucht, verschiedene Anlageklassen, verschiedene Investments zu finden, die unterschiedlich reagieren zu unterschiedlichen Zeiten. Natürlich kann ich, wenn ich nur ein Asset reite oder nur eine Anlageklasse, wenn die gut funktioniert, kann ich viel, viel mehr gewinnen. Aber wenn sie schlecht funktioniert, spielt halt alles gegen mich. Also das ist eigentlich in der Finanzindustrie der einzige Free Lunch, den man haben kann, dass man eine Diversifikation hat. Das heißt, dass man Risiko aus einem Portfolio rausnimmt, ohne zu viel langfristig auf der Strecke liegen zu lassen an Rendite.
Und du hast es jetzt gerade angesprochen, die Zinserhöhungen, die stehen ja auch quasi in der Mitte dieser Debatte von Null-Zinspolitik in ganz kurzer Zeit in den USA Richtung 4%, Richtung 5%, in Europa Richtung 4%, um die Inflation zu bekämpfen. Ist am Ende diese rasante, sehr, sehr harte Zinswende Mitschuld an diesen Problemen, in denen Banken jetzt stecken?
Ja, Mitschuld ist gelinde gesagt, grundsätzlich glaube ich, ein großes Problem ist, wo wir ja unseren Kopf ankern, ist, dass die Zinsen jetzt hoch gestiegen sind. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben eine surreale Umgebung von Nullzinsen für 10 Jahre gehabt. Das ist im Endeffekt ein Eingriff, der nur in einer Extremsituation passieren sollte, aber niemals langfristig passieren darf. Und das hat natürlich dazu geführt, dass Businessmodelle funktioniert haben, die sonst nicht funktioniert hätten, dass Staaten, Unternehmen, Leute hoch gehebelt sind, also viele Verschuldung haben, weil der Schuldendienst günstig war. Also wir haben uns in Wirklichkeit, wir sind jetzt 10 Jahre auf Adrenalin gelaufen und das ist jetzt nur eine normale Korrektur. Und jetzt hat die Zentralbank die Zinsen angehoben, um die Inflation zu bekämpfen. Und jetzt steckt sie natürlich in einer Zwickmühle, weil um jetzt diese Krise sozusagen zu überwinden, würden sie natürlich sehr, sehr gerne einfach die Zinsen wieder ein bisschen senken. Sie wissen aber, und hoffentlich haben sie das aus der Vergangenheit gelernt, in den 70er, 80er Jahren haben sie einmal zu früh schon begonnen, wo sie die Inflation versucht haben zu bekämpfen, die Zinsen zu senken. Und das ist ihnen dann extrem missglückt und sie mussten dann noch einmal sozusagen nachschärfen, um die Inflation dann irgendwann unter Kontrolle zu bekommen. Das heißt, für die gibt es jetzt keine angenehmen Entscheidungen. Nichtsdestotrotz, solche Krisen bieten natürlich auch immer Riesenchancen. Und du hast kurz Bitcoin angesprochen, aber ich glaube auch Gold, ganz, ganz viele andere Dinge werden funktionieren. Dinge, die nicht hätten funktionieren sollen über die letzten Jahre, beginnen jetzt nicht mehr zu funktionieren. Also das könnte schon interessante neue Dinge auch wieder entstehen lassen.
Ja, Gold, Bitcoin, sind das jetzt die Gewinner, zumindest seit dem 9., 10. März, wo quasi diese Banken angefangen haben, nach der Reihe auszufallen, hat man gesehen, dass Bitcoin ziemlich zugelegt hat. Ich glaube, der Goldkurs auch. Sind das jetzt die sicheren Häfen, die sich alle suchen, entweder im Digitalen oder im Analogen?
Also als langfristiger Investor kann ich nicht in 10-Tages-Perioden und Performance sehen, wer die Gewinner und wer die Verlierer sind. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass es ein Spiegelbild dessen ist, eines Misstrauens in ein staatliches System oder in Institutionen. Das ist schon man sieht, je mehr Geld in Dinge geht, die nicht unbedingt reguliert sind, die nicht direkt von Staaten, Politikern, Zentralbankern gesteuert sind. Wenn dort viel Geld hinfließt, bedeutet das, es gibt ein Misstrauen in diese Institutionen. Gäbe natürlich am Finanzmarkt auch viele andere Konstrukte, wie man es machen kann. Also man muss ja keine Einlage bei einer Bank haben, man kann ja auch einen Money Market Fonds kaufen. Man kann ja viele andere Dinge auch machen, aber grundsätzlich hast du vollkommen recht, das ist Das ist eine emotionale Entscheidung.
Und es ist wahrscheinlich auch recht einfach, also einen, was du gerade erwähnt hast, einen Money Market Fund mal anzuzapfen als Einzelperson, ist wahrscheinlich schwieriger. Bitcoin oder Gold sind ja relativ simpel gekauft, also zumindest verhältnismäßig.
Ja.
Okay. Was denkst du, was werden diese Bankencrash oder diese Bankenkrise generell für Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben? Jetzt hat man auch wieder kurzfristig, aber immerhin gesehen, dass Tech-Werte plötzlich wieder ein wenig steigen. Die waren ja vorher, wurden ja geprügelt. Wie kann das zusammenhängen?
Das weiß ich nicht genau, was das auslöst und was der Markt sich da denkt. Grundsätzlich geht es immer darum, je niedriger die Zinsen sind, desto mehr macht Sinn, auch Wachstumsunternehmen zu kaufen, weil ein Cashflow in der weiten Zukunft viel mehr wert ist oder zumindest das wert ist und nicht abgezinst werden muss. Also oft ist, wenn Wachstumsunternehmen profitieren, eine Erwartung, dass irgendwann die Zinsen gesenkt werden, weil dann zukünftige Cashflows wieder mehr wert sind. In dem Einzelfall weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass solche emotionalen Phasen am Markt für langfristige Investoren eine coole Chance sein können, auch Contrarian Views einzunehmen, die Chance zu nutzen, wenn viele Emotionen am Markt sind, rational zu schauen, was ist denn übermäßig geprügelt worden? Wo gibt es Einstiegschancen, wo man sich langfristig positionieren kann? Gibt es ja total spannende Dinge. So, wenn man den Consumer Sentiment Index, also den Vertrauensindex anschaut, je niedriger der ist, desto höher war die Rendite in den 12 Monaten danach. Und genauso ist es sehr oft. Krisen, emotionale Krisen, Sorgen sind oft eine gute Chance für einen langfristigen Investor Schnäppchen zu machen.
Hm. Ihr befruits, ihr müsst ja auch das Geld eurer Kundinnen möglichst clever und risikofrei anlegen. Wie macht ihr das in so einem Marktumfeld? Das ist ja ziemlich schwierig wahrscheinlich, oder?
Natürlich, aber Geld anlegen ist nie einfach, egal was passiert. Was wir auf jeden Fall machen ist, wir schauen uns an, was ist denn möglich, was in der Zukunft passieren kann? Also was sind Szenarien, die passieren können? Weil im Endeffekt ist Risiko, dass mehr Dinge passieren können, als passieren werden. Bedeutet, es gibt verschiedene Szenarien für die Zukunft, aber nur eines wird eintreffen. Und jeder gute Investor muss ein Portfolio bauen, das unter verschiedensten Szenarien funktioniert. Für uns ganz klar, Szenarien ist, die Zentralbanken bekommen ein Soft Landing hin, wir schaffen es, die Inflation unter Kontrolle zu bekommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Gegenwind durch die momentane Situation. Zweite ist, wir kommen in eine Rezession. Und dritte ist, wir haben eine Stagflation, also eine hohe Inflation, aber kein Wachstum. Und im Endeffekt ein Portfolio muss gebaut werden, dass es in allen diesen Phasen ein möglichst gutes Ergebnis gibt. Und genauso kombinieren wir und hoffentlich auch viele andere Anlageklassen in Portfolios, dass die unter den verschiedenen Szenarien trotzdem eine Chance haben, eine gute Rendite für Kunden zu erwirtschaften. Das geht nicht kurzfristig, aber das geht langfristig. Gegen Inflation gibt es fast keine Hedges, die kurzfristig funktionieren. Langfristig gibt es aber Unternehmen und alle Assets, die einen Cashflow generieren, können langfristig ein guter Hedge gegen Inflation sein.
Okay. Noch eine letzte Frage, ein bisschen eine philosophische Frage. Es gibt ja immer wieder diesen Sage, dass Krisenzeiten gute Gründerzeiten sind und dann wird darauf verwiesen, 2008, Finanzkrise, da sind dann Airbnb und WhatsApp und Instagram und Dropbox und noch viele, viele andere Unicorns, Dekacorns entstanden. Die gelten so als die erfolgreichen Kinder der Finanzkrise. Und wenn man das mit jetzt vergleicht, dann gibt es auch Krise, aber im Unterschied zu damals. Damals hast du, wie gesagt, da gab es die Nullzinspolitik, also Geld war billig und jetzt ist es eigentlich umgekehrt, jetzt ist Krise, aber Geld ist ziemlich teuer, eben mit den hohen Zinsen, die wir diskutiert haben. Was glaubst du, was kann das für die nächste Welle an Startups bedeuten? Die müssten ja eigentlich komplett anders funktionieren als damals, oder?
Ja, vermutlich. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, Krisen sind nicht nur Riesenchancen, weil es nachher bergauf geht. Das ist natürlich ein inhärentes Ding, dass es eine Rückkehr zum Mittelwert gibt, dass alle emotionalen Zyklen irgendwann sich auch wieder ins Positive umwandeln. Wenn zu viele negative Erwartungen sind, ist es leicht, positiv zu überraschen. Aber ich glaube, dass das schon auch etwas Emotionales hat, dass nämlich die richtigen Gründer zu dem Zeitpunkt auch lernen, das nicht Schönwetterpiloten zu sein, sondern dass es auch darum geht, in schwierigen Phasen Investoren, Mitarbeiter und sich selbst unter Kontrolle zu haben, um optimistisch in eine Zukunft zu schauen, neue Wege zu finden und nicht nur für das Best-Case-Szenario, dass alles gratis, alles schnell und alles großes Wachstum ist, sondern emotional ready zu sein für eine Zukunft, die auch Schwierigkeiten mit sich bringen kann. Ich glaube, das bringt schon die richtigen Charaktere an Gründern vor.
Alles klar. David, das waren, glaube ich, super Schlussworte. Vielen Dank fürs Interview.
Ja, danke dir.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.